Ausgabe 81 des Science Busters Podcasts. Und heute beginnen wir mit einem Mobilitätstipp. Wie geht Fliegen am klimafreundlichsten?
Mit dem Finger auf der Landkarte.
Herzlich willkommen zur 81. Ausgabe des Science Busters Podcasts, produziert wie immer mit Unterstützung der Uni Graz und der TU Wien. Mein Name ist Martin Puntigam und heute mir gegenüber erstmals Lydia Maria Lienhardt, Klimaökonomin am Institut für Umweltsystemwissenschaften, Gestalterin und Hauptdarstellerin des YouTube-Kanals Lydia Explains. Hallo.
Hallo.
In Ausgabe 80 waren Reinhard Reimfort und Nikolaus Wörl zu Gast, gemeinsam bekanntlich methodisch inkorrekt. Sie waren in Wien, um den 9. Heinz-Oberhummer Award entgegenzunehmen, der erstmals im Rahmen der langen Nacht der Forschung vergeben worden ist. In einem Festzelt am Heldenplatz, was dem Platz auch wesentlich besser steht als rechtsextreme Aufmärsche oder Ballveranstaltungen in der Hofburg dahinter. Und wir haben gesprochen über Diamanten, Wirtskristalle, Natursektburschen für die Wissenschaftskommunikation, über Alpaka-Code, Heinz Oberhummer und wieso zwei Physiker beschließen, ausgerechnet einen Podcast zu machen. Heute wird es gehen um Klimaökonomie, CO2-Steuern, wie man sie effizient und fair gestalten kann, damit sie die Bevölkerung auch akzeptiert, um Auswirkungen des Klimawandels auf die Wirtschaft, was immer man darunter verstehen möchte, den Green Deal und was die Tiere am Bauernhof von all dem halten. Das ist schon das Stichwort, bevor wir zur Klimaökonomie kommen und zu Systemwissenschaften und zur Diplomatenakademie, die ja in deinem Leben auch eine Rolle gespielt hat. Du kommst und hältst damit auch nicht hinterm Berg, wenn du wo vorträgst, du kommst von einem Bauernhof. Aber noch von einem Bauernhof, so wie er in der Fernsehwerbung tatsächlich stattfindet. In der echten Welt gibt es sowas ja nur noch selten, zumal weltweit gibt es ja Agrarindustrie, aber du kommst doch wirklich von einem Bergbauernhof, glaube ich, oder?
Nein, am Berg jetzt nicht, aber wir sind ein kleiner Familienbetrieb. In Österreich haben wir da bisher Glück, dass die Höfe aufgrund von der alpinen Geografie einfach klein strukturierter sind als jetzt in flacheren Ländern. Mhm. Das ist einfach geografisch gegeben und bei uns ist es eben auch noch klein strukturierter möglich durch spezielle Förderprogramme. Mein Papa hat das grundsätzlich nebenerwerblich gemacht. Das heißt, sein Brotberuf war eigentlich Tierarzt, was auch sehr spannend war, als Kind mit einem Landtierarzt unterwegs zu sein. Also ich war schon bei der ein oder anderen Kuh- und Schafgeburt dabei. Mein Bruder hat es jetzt aber wieder hauptberuflich übernommen und für das braucht man, wenn man nicht groß und industriell sein will, sehr viel Innovationskraft. Mhm. Er hat tatsächlich ein Masterstudium in der Richtung absolviert und wirklich auch gute Ausbildung, um mit der Innovation dann auch einen kleinen Betrieb führen zu können, von dem er leben kann.
Das heißt, wenn er ein Masterstudium und so weiter gemacht hat, er war auf der Landwirtschaftsschule und hat dann was studiert?
Er war im Gymnasium und dann war er auf der BOKU.
Auf der BOKU und genau. Dann ist er hauptberuflich Landwirt geworden, was einigermaßen mutig ist im 21. Jahrhundert. Und wenn du von Innovationskraft und Ideen sprichst, was bedeutet das konkret?
Naja, du bist eigentlich Unternehmer, Unternehmerin wie in jedem anderen Wirtschaftsbereich. Und du musst heutzutage einfach innovativ sein. Das heißt, in seinem Fall ist, dass er auf Bio-Landbau umgestellt hat. Er hat eine Heutrocknungsanlage gemacht mit Solarenergie. Das heißt, er hat einfach sehr viel in innovative, umweltschonendere Maßnahmen investiert, auch Pflanzenkläranlage und dergleichen, was ja Gott sei Dank von der EU stark gefördert wird durch die Agrarpolitik.
Das sind jetzt alles sogenannte erneuerbare Energien, wobei ja Energie physikalisch nicht erneuerbar ist, aber es ist halt ein Begriff, der sich durchgesetzt hat, um da zu beschreiben, dass man Dinge verheizt, die dann die Atmosphäre erwärmen. Jetzt hat es vor einigen Wochen ziemlich rabiate Bauernproteste gegeben, vor allem in Deutschland und dann auch in Belgien, in Brüssel. Was hältst denn du, beziehungsweise was hält dein Bruder denn von sowas, wenn da ums Dieselprivileg gekämpft wird, wenn er zu Hause so nachhaltig wirtschaftet?
Ich glaube, dass die Landwirtschaft ist unter Druck heutzutage und sie müssen mehr liefern als früher mal. Früher mal mussten sie einfach Lebensmittel liefern und heute müssen sie halt auch Umwelt- und Klimaschutz liefern, was aus einer gewissen Sicht gerechtfertigt ist, insofern als dass es sich hier beim Steuergeld handelt, was zur Förderung verwendet wird. Aber dieser Druck wirkt sich halt auch darauf aus, dass viele Betriebe verzweifelt sind und sich Sorgen machen. Mhm. Und ich glaube, dass diese Sorgen und Verzweiflung von vielen Betrieben von einfachen Lösungen missbraucht wird. Und da gibt es dann halt viele, die sagen, die einfache Lösung, euch zu helfen, euch landwirtschaftlichen Betrieben, denen es schwer geht, die einfache Lösung ist einfach, dass nichts sich ändert. Mhm. Und dass wir nur schauen, dass alles gleich bleibt. Und so helfen wir euch. Und wenn man aber sich anschaut, und ich kenne auch viele Landwirte in Kärnten und vor allem einen ganz besonderen, der ist auch sehr bekannt auf Instagram unterwegs als Georg Waldmensch, wenn sich den wer anschauen will. Der ist ein Kärntner Bergbauer und sehr innovativ, der auch vor allem sagt, Landwirtschaft ist doch am allerstärksten betroffen. Und man sieht es jedes Jahr wieder und wenn dann wieder Amur die ganze Einsaat abtragt, dann denkt man sich, uch, der Erosionsschutz wäre doch wichtig gewesen. Der Erosionsschutz ist ja genau etwas, was jetzt dann abgeschafft wurden ist, infolge der verpflichtende Erosionsschutz im Rahmen der Agrarpolitik ist abgeschafft worden, als Folge der Bauernproteste.
Aber was ist Erosionsschutz? Was kann man sich darunter vorstellen? Aufforstung?
Erosionsschutz hat einfach zum Ziel, dass halt weder Wind- noch Wassererosion so stark passieren kann. Und da gibt's verschiedene Maßnahmen, zum Beispiel auch, dass man Pflanzen mit ganz tiefen Wurzeln verwendet, die sehr, sehr tief wurzeln. Deshalb so wichtig, weil es einerseits die landwirtschaftlichen Flächen selbst schützt, aber natürlich alle Städte, Dörfer und Häuser, die drumherum sind. Das heißt, der hat natürlich einen größeren Mehrwert.
Aber warum ist das abgeschafft worden, wenn das eh sinnvoll ist?
Das ist natürlich auch ein valides Argument, nämlich weil es bürokratische Maßnahmen sind. Man muss sich ja vorstellen, diese Dinge müssen ja, wenn die EU-Kommission dafür Geld zahlen will, also wenn es von der EU Geld dafür geben muss, muss man ja auch überprüfen, ob es tatsächlich stattfindet. Mhm. Und diese Nachweise, dass die Landwirte solche Maßnahmen machen, sind oft sehr aufwendig und bürokratisch für die Landwirte, macht sie dann auch die Arbeit etwas schwieriger. Und deshalb hat man es abgeschafft, um sozusagen Bürokratie abzuschaffen. Viele sagen es mit dem Argument, naja, die Landwirte, Landwirtinnen und Landwirte machen das ja ohnehin. Das heißt, viele sind ohnehin so innovativ. Warum muss man das da so nachkontrollieren? Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, ohne Kontrolle, wie viele von uns machen denn so gern freiwillig ihre Hausaufgaben, wenn sie niemand kontrolliert, sagen wir mal so. Also es ist immer dieses Für und Wider zwischen einerseits wichtigen Klima- und Umweltschutzmaßnahmen, die auch für die Landwirtinnen und Landwirte selbst so wichtig sind. Andererseits, wenn man diese Maßnahmen einführt, muss man sie auch kontrollieren, was mit Bürokratie verbunden ist, die man natürlich in einer idealen Welt so einfach wie möglich gestalten sollte. Im Idealfall sogar noch sehr digital, aber das ist natürlich in der realen Welt oft nicht passiert und da stehen die zwei Dinge sich oft gegenüber.
Ich war sehr erstaunt, nämlich wir organisieren regelmäßig Klimabenefizabende für Klimaaktivismusorganisationen, unter anderem die letzte Generation, haben uns auch schon als Kabarettisten, Kabarettistinnen dahinter gestellt auf die Straße, wenn viel mutigere Menschen sie vorhin hingesetzt haben und angeklebt haben und einsperren haben lassen. Wenn es Bauernproteste gibt und das sind existenzielle Sorgen von Bauern, Bäuerinnen, warum sie die nicht dem Klimaaktivismus-Protesten anschließen, weil das gehört ja eigentlich zusammen, wie du schon gesagt hast von Georg Waldmensch. Die Landwirtschaft ist ganz massiv betroffen. Thomas Brudermann, auch von der Uni Graz, Kollege von dir, mit dem habe ich das besprochen in einer Podcast-Folge, dass mir der Reinhard Steurer gesagt hat, er versteht nicht, warum die Feuerwehrleute nicht auf die Barrikaden steigen wie die Rettungsleute während der Pandemie. Und tatsächlich hat sich mittlerweile ein Feuerwehrmann gemeldet bei mir, weil er den Podcast gehört hat.
Wirklich?
Aber die Bauernproteste haben ganz separat stattgefunden und wollten an den Klimaaktivismusorganisationen nicht einmal im Spaß anstreifen. Also wo liegt da die Abscheu? Also warum tut man sich da nicht zusammen und erreicht ja dann nämlich nachhaltig wesentlich mehr, als nur, dass Dinge erhalten bleiben, die ja nicht besonders günstig sind. Also natürlich ist günstiger Diesel praktisch, aber er ist ja nicht sehr nachhaltig, weil langfristig machen ja genau die fossilen Brennstoffe das Klima kaputt.
Naja, wem nützt das denn, wenn die Gesellschaft so gespalten ist? Es gibt einfach Kräfte in dem Land, denen es nützt, wenn die Gesellschaft gespalten ist. Und politisch ist es halt immer besser, wenn du die Leute schön fein in ihre Wählergruppen separierst und damit sie überhaupt nicht erkennen, wie viel sie eigentlich gemeinsam haben.
Ja, aber der Bauernbund, der ist sehr, sehr gut organisiert und sehr, sehr gut vernetzt. Mhm. Und wenn die Bauernbunddirektoren Österreich sagen, wir arbeiten gemeinsam zusammen mit Fridays for Future, System Change, nicht Climate Change, letzte Generation oder was auch immer an Organisationen gibt. Wir lassen uns da nicht auseinander dividieren, sondern wir arbeiten mit denen zusammen, wir treffen uns mit den Leuten und dann gibt es eine große Protestaktion. Dann sind das erstens einmal wirklich ein paar 10.000 Leute, die auf der Straße sind, zuzüglich Traktoren. Das ist dann so sichtbar, da gibt es dann kaum noch Politiker, Politikerinnen, die sich trauen zu sagen, das ist alles Chaoten und Schas und das sind Klimaterroristen, da könnten wir ja wirklich gemeinsam was erreichen. Also da muss man sich ja nicht dividieren, auseinander dividieren lassen.
Ja, und deshalb ist es an mir so wichtig, dass ich komme halt aus einem privat sehr gemischt politischen Umfeld, also ich bin überhaupt in keiner Bubble, insofern als dass ich dadurch von Kärnten, vom Land, vom Bauernhof, aber jetzt natürlich Uni, Umweltsystemwissenschaften, Graz, Stadt. Und deshalb ist es mir also wichtig, dass wir uns noch austauschen. Also, dass wir noch reden miteinander, dass ich noch rede mit meinem Onkel, der halt vom Land ist und sehr, sehr konservative Einstellungen hat und dass er mit mir noch spricht. Weißt du, was ich meine? Das heißt eigentlich, umso mehr wir uns noch austauschen und offen sind für die andere Seite, umso mehr arbeiten wir da eigentlich da dagegen. Und im Idealfall würde das dann einmal dazu führen, dass man wirklich über die Tellerränder hinausblickt von den eigenen Vereinen. Ja,
also soweit ich kenne ja Leute von der letzten Generation mittlerweile, die hätten überhaupt nichts dagegen, mit einem Traktorkonvoi auf die Straße zu gehen, um auf Klimaschutz aufmerksam zu machen. Also von der Seite scheitert es ja überhaupt nicht. Aber da gibt es den Willen von der anderen Seite, gibt es ja nicht. Also dass man sie da gemein macht, sondern die sind als Chaoten, Terroristen, Rechtsbrecher punziert. Damit kommen die meisten Politiker, Politikerinnen gut durch. Nicht einmal von der Grünen Partei, die solidarisieren sie damit, sondern kommen damit auch gut durch. Das ist aber auf Klimaaktivismus-Seite sind das die einzigen Gruppierungen, die der Rede wert sind und ohne deren Arbeit wäre ja Klimaschutz heute im Tagesgespräch kaum existent.
Ich glaube, dass es halt viele abschreckt, ja. Man braucht Wandel bei uns in der Gesellschaft, aber ich finde, man muss auch verstehen, dass Menschen grundsätzlich mal Wandel nicht taugt. Der Mensch ist so gebaut. Das mag einmal keiner und das ist einmal schwierig. Und deshalb ist es immer so eine Gratwanderung, einerseits die notwendige Kraft aufzubringen und die notwendige Aufmerksamkeit für wie wichtig Wandel ist und diese Disruption einerseits, aber andererseits trotzdem auch Verständnis grundsätzlich mal dafür zu haben, dass es manchen Menschen einmal schwer fällt. Ja. Und das ist vielleicht das, was von der Seite ein bisschen mehr passieren könnte und die andere Seite könnte sich ein bisschen mehr öffnen. Also ich glaube, man darf nicht jeden verteufeln, der da ein bisschen Schwierigkeiten hat mit Disruption, weil man so sehr Klimaprotest schätzt, aber das sind vielleicht auch Menschen, deren Lebensgrundlage noch nicht davon abhängt. Und wenn dann aber meine und das Leben meiner Kinder und die Zukunftsfähigkeit von meinem Hof oder so davon abhängt, dann verstehe ich, dass manche Menschen einmal grundsätzlich vorsichtig sind. Ich meine jetzt nur Vorsicht. Das heißt noch lange nicht, dass man nicht miteinander reden darf oder das heißt überhaupt noch lange nicht, dass man jemand anders verteufeln darf. Aber ich verstehe grundsätzlich, dass Menschen einfach einmal ein bisschen vorsichtiger sind. Und da muss man dann, finde ich, genau auf sie zugehen und sie dann das genau zeigen, dass diese Dinge für sie alle als Chancen sind. Und ich finde, das wäre so wichtig. Also wenn ich mich jetzt mit einem Bauernbund Obmann zusammensetzen würde, würde ich genau auf das betonen, was für große Chancen das alles bietet eigentlich und nicht welche Hürden und Schwierigkeiten.
Bevor wir jetzt darauf zu sprechen kommen, endlich in freundlichere Gefilde, wie du überhaupt dazu gekommen bist, vom Bauernhof ans Institut für Systemwissenschaften. Es ist, während wir das aufnehmen, ausgestrahlt wird es ein paar Wochen später, gerade das Renaturierungsgesetz ein großes Thema in den Medien und da passiert ja wieder genau das, was du gerade geschildert hast. Da gibt es ja Interessenspolitik, dann gibt es Zaghaftigkeit, formuliere ich mal sehr freundlich, und die Weigerung, da was langfristig Sinnvolles zu unterstützen. Genau vom Landwirtschaftsminister, aber der aber großes Potenzial hätte und große Macht hätte, genau das Gegenteil zu tun. Und wenn er gut kommunizieren würde, viele Menschen an Bord zu holen, für die das Thema nicht relevant ist, weil sie auf keinem Bauernhof leben und nicht einmal am Land leben. Macht das aber nicht. Das wäre gut, wenn er das machen würde, oder auch da kann man verstehen, warum er so reagiert, wie er reagiert. Abgesehen davon, dass er politische Gründe hat, die, also parteipolitische, die ich jetzt uninteressant finde, aber.
Und Machtverhältnisse spielen da ja auch mit, weil ursprünglich ist ja der Österreicher, die Ministerin Gebeslau hat sich immer enthalten müssen in den Sitzungen, aufgrund dessen, dass Naturschutz ja bei uns Landeskompetenz ist. Und die neuen Landeshauptleute haben sich ja dagegen ausgesprochen, unisono, also von allen Parteien. Und jetzt dann hat sich das ein bisschen geändert mit dem Wiener Bürgermeister und so weiter. Aber das heißt, da, man muss immer bei politischen Themen, hast du immer inhaltliche Debatte und dann dieses ganze politische Drumherum. Das heißt, in dem Fall geht es auch ein bisschen um Kompetenzen. Und wenn ihr Kompetenz habt, will ich möglichst die verteidigen. Also die Landeshauptleute wollten halt nicht, dass Senna noch in ihre eigenen Sachen reinpfuscht wird.
Also das ist einer der Gründe, dass sie ihr Revier markieren wollten und dass es überhaupt nicht um die inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Gesetzesvorhaben gegangen, sondern sie wollten weiterhin so viel Macht haben, um auf anderen Gebieten mehr Druck ausüben zu können, dass sie da blockiert haben.
Ich spiele dort mit rein. Also das ist nicht der einzige Grund, aber es ist natürlich auch ein Thema. Weil natürlich, wenn dann von der EU eine Vorgabe kommt, das wäre ja Richtlinie gewesen, das heißt, das müsste Österreich in nationales Recht umsetzen. Das nationale Recht wäre vom Bund ausgegangen, das hätte die Länder verpflichtet. Also es sind immer Kompetenzfragen auch drin.
Jetzt sind wir endgültig dort. Indem du sowas aus dem Handgelenk erklären kannst, lässt schon ermessen, dass du da sehr gut ausgebildet bist auf dem Gebiet oder die gut ausbilden hast lassen oder die sehr interessiert hast und viel gelernt hast. Wenn man deine Biografie liest, die du schickst, wenn man sagt, wir nehmen einen Podcast auf, steht da drinnen, ich komme vom Bauernhof und Essen ist meine große Leidenschaft. Vom Bauernhof und Essen als erste große Leidenschaft bis hin EU-Richtlinienpolitik erklären zu können, ist es ein weiter Weg. Wie ist der gestartet?
Mir ist von klein auf immer so vermittelt worden, dass wir so viel Handhabe haben. Und dass es so viel Verantwortung braucht, einen Bauernhof zu führen. Und wenn du den zukunftsfähig machen willst, dann darfst du nicht nur einfach nur an deine einfachen Einkommenszahlen denken, sondern du musst an so vieles denken. Und das hat mich dann so interessiert. Also als erstes war ich in der Landwirtschaftsschule, was auch ziemlich so eine coole Erfahrung fürs Leben war, weil wir wirklich so in Berührung gekommen sind. Wir haben Schlachten als Schulfach gehabt, ihr benutzt die Haltung.
Schlachten? Und was, ja? Was hast du für eine Note gehabt in Schlachten?
Sehr gut.
Es ist, da steht, Lydia Maria Lienhardt, Schlachten 1.
Es war Teil vom landwirtschaftlichen Grund, vom Landwirtschaftsfach. Aber ja, und ich finde, für mich persönlich war das wichtig, weil ich habe das dann gesehen, ja. Also da, so stirbt ein Tier für mein Essen. Ich bin bis heute keine volle Vegetarierin, aber ich esse einfach sehr sparsam Fleisch und für mich ist das immer was ganz Besonderes, weil ich weiß, natürlich steckt da was dahinter und durch das schätze ich das einfach wahnsinnig. Also, und was wir natürlich auch gelernt haben, und das ist mir auch so wichtig gewesen, wir haben gelernt, wie stirbt ein Tier am besten? Und das klingt jetzt so absurd, aber natürlich geht es dem Schwein besser, wenn es direkt vom Freilaufgehege ohne großen Stress und zack aus ist. Aber wenn das arme Viech einmal da 8-10 Stunden durch Europa gekarrt wird in einem LKW, also das ist nicht lustig. Und das habe ich ja so cool gefunden. Wir haben dort sozusagen den Idealfall gelernt und ich habe für mich beschlossen, das ist der Idealfall, von dem würde ich auch Fleisch essen. Und das ist auch das Fleisch, was ich bis heute esse. Also wenn ich weiß, wie das Tier gestorben ist. Und das hat mich auch von dem ganzen Thema so neu gebracht. Und da steckt aber so viel dahinter, weil dass wir eben auf einer Fertigpizza Fleisch haben von einem Viech, was Stunden durch Europa, tausende Kilometer fahren muss, das ist ja wieder ein systemisches Problem. Und ich wollte halt einfach dahinter kommen. Und da habe ich als erstes gedacht, ich gehe Wirtschaft studieren, weil das ein bisschen die Rahmenbedingungen für das alles stellt. Also ich habe dann Volkswirtschaft gemacht, da in Graz, an der Uni in Graz. Und
ja, aber das ist ja trotzdem ein gedanklicher großer Schritt von der Landwirtschaftsschule zum Volkswirtschaftsstudium. Weil das Volkswirtschaftsstudium, ich weiß nicht, wie es in Graz ist, aber an der Uni Wien ist es ja eher, das ist vielleicht ganz verkürzt dargestellt, aber politisch eher ein linkes Studium. Und in Graz ist es neutral, keine Ahnung. Und die Landwirtschaftsschule, da sagen wir, der Linksradikalismus ist dort eher, wenn dann, eine Randerscheinung.
Ich würde nicht behaupten, also die Landwirtschaftsschule war ein sehr neutrales Feld. Und ich muss auch tatsächlich sagen, ich bin 10 Jahre in der Landjugend gewesen und wirklich Shoutout und Hut ab. Ich habe nur die Also bei uns hat es alle, ich habe gewusst, dass einige Leute sich in einige politische Richtungen engagieren, was dem manche sind ja dann Gemeinderäte daheim. Mhm. Aber bei uns hat es durch die Bank alles gegeben und da war Respekt für das da. Also ich habe gewusst, dass wahrscheinlich jede Partei, die wir in Österreich haben, von meinen anderen Landjugendmitgliedern gewählt wird und da war Respekt da und wir haben halt einfach das gemacht, was, also das war nie im Vordergrund. Also und auch in der Landwirtschaftsschule war es gar nicht so viel anders, weil es einfach nicht so ein Thema war. Aber das Volkswirtschaftsstudium hat mich einfach so fasziniert, weil es mir gezeigt hat, dass das die Rahmenbedingungen sind, die bestimmen, was wir tun. Also wie schaut unsere Wirtschaftspolitik aus, die Währungspolitik? Haben wir eine hohe Inflation oder nicht? Das sind alles Dinge, die beeinflussen unsere Entscheidungen. Mhm. Und deshalb wollte ich wissen, wie das funktioniert. Mhm. Und das hat mich dann sehr fasziniert. Ich bin bis heute froh für die Grundbildung, die ich da erhalten habe. Aber dann ist es mir für Master, was mir dann doch zu mathematisch. Also ich habe keine Angst vor Mathematik, aber ich muss mich jetzt auch nicht jahrelang damit befassen. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, dass auch die Wirtschaft unterliegt Rahmenbedingungen, eben der Politik und auch den internationalen Zusammenhängen. Ich war eigentlich schon immer begeistert von der Diplomatischen Akademie in Wien. Ich habe von dem einmal gehört, irgendwann in der Matura-Zeit, und ich habe das so cool gefunden, weil ich einfach immer schon so eine Begeisterung für andere Länder, andere Kulturen und Sprachen und Austausch gehabt habe. Mhm. Und da hat man dann gedacht, oh mein Gott, das ist dann eine Uni, das sind Leute aus der ganzen Welt und ich kann mit jedem drüber reden, wie schaut es in deinem Land aus? Und dann habe ich gedacht, da muss ich hin.
Aber das ist ja interessant, weil die Diplomatenakademie, das spielt ja im Alltag kaum eine Rolle, und wenn es einmal unterkommt, dann vielleicht in so kuriosen Zusammenhängen, wie das Johann Gudenus auf der Diplomatenakademie war, dann denkt man sich, ja, da muss man ethisch und intellektuell nicht unbedingt sattelfest sein, aber es ist ja dann doch viel mehr und ganz was anderes, oder?
Naja, die gibt es irgendwie seit was 1754 oder so, also dass in der Zeit ein paar kuriose Gestalten dort waren, in die fast 300 Jahre, kann ich mir vorstellen. Für mich war es deshalb ein Luxus, weil erstens ist es eine kleine Uni, das heißt, du hast natürlich total tolle Betreuung, also kleine Betreuungsverhältnisse, das hilft immer der Lernumgebung. Außerdem hat es mir einfach so viel Allgemeinwissen gebracht. Also,
aber da geht man einfach hin, da sagt man, ich bin die Lydia Maria Linhardt aus Kärnten und ich möchte jetzt gerne auf die Diplomatenakademie. Da gibt es doch sicher Auswahlverfahren, die ziemlich streng sind, oder?
Ja, total. Also du brauchst halt akademische Leistungen, die passen müssen. Und was mir vielleicht geholfen hat, ich habe ein halbes Jahr ein Praktikum im Europaparlament gemacht. Mhm. Und das war vielleicht ein bisschen Asset, das ich da mitgebracht habe. Und halt gute Noten auf der Uni und solche Sachen, aber...
Ja, dann gehen wir ganz kurz noch darin. Das ist auch wieder so ein Nebensatz und da frage ich gern nach. Ich habe ein halbes Jahr lang Praktikum im Europaparlament gemacht. Das sagt sie im Nachhinein so und das ist dann interessant. Dann kann man nicken und zum nächsten gehen, aber das bedeutet ja was. Bist jetzt noch nicht sehr alt, warst damals noch deutlich jünger wahrscheinlich. Dann auf ein halbes Jahr ins Europaparlament zu gehen, das ist in Straßburg.
Also es ist in Straßburg, aber es hat in Brüssel auch einen Sitz und ich war dann in Brüssel.
Dann bist du ein halbes Jahr weg in fremdes Land, es ist jetzt nicht so fremd, Belgien, aber es ist doch anders, es werden andere Sprachen gesprochen. Wenn man Praktikum macht, dann hat man ja wenig Befehls- und Befugnisgewalt, sondern dann ist man eher, wie soll man sagen, da ist man eher Empfängerin von Aufgaben und was zu machen. Aber was bedeutet denn ein halbes Jahr Praktikum im Europaparlament konkret? Was hast du denn da gemacht?
Als erstes ist es wahnsinnig interessant und ich war dort wie so ein Schwamm und habe alles aufgesaugt, was die Leute um mich, man muss auch dazu sagen, es war mein allererster Job, der nicht Kölnern war. Und das war für mich schon eine Challenge. Also ich habe es echt viel gekölnert, aber es ist eine andere Art von Arbeit. Ich habe dort, natürlich hat man als Praktikant jetzt nicht die weitreichendsten Aufgaben, aber man hat halt doch so kleine Projekte. Also ich habe da vielleicht einmal Informationen recherchieren müssen zu einem Thema und das gut aufbereiten für die Abgeordnete oder so. Mhm. Und das war für mich allein schon cool, wo ich dann gemerkt habe, okay, ich kann mich jetzt dann total informieren über ein Thema, einlesen, dann bereite ich das gut auf und dann habe ich da als Output so ein zweiseitiges Dokument, wo es das Thema gut erklärt. Mhm. Und da habe ich mir dann gedacht, wow, das ist doch cool, wenn man so Mini-Projekte hat, wenn man Dinge auf die Beine stellt. Ich habe auch mich für den demokratischen Prozess viel mehr faszinieren begonnen. Also einfach, wie unfassbar das eigentlich ist, dass wir tatsächlich ein Parlament haben, auch in der EU. Also ist ja auch die größte Demokratie, also wir vertreten, das ist die einzige überstaatliche Organisation mit einem direkt gewählten Parlament. Mhm. Also alle anderen überstaatlichen Organisationen haben das nicht. Das heißt, das ist schon irgendwie cool. Für mich war es eine Riesen-Challenge. Ich bin so gewachsen dran, weil ich habe mir das alles selber organisiert. Meine Eltern haben mir zwar im Leben viel beigebracht, aber so mit international und Wohnung in Brüssel suchen. Also ich habe einfach gemerkt, ich habe Selbstbewusstsein gekriegt, weil ich gesehen habe, auch, ich schaffe das alles. Und
wie bist du überhaupt dazu gekommen? Wo findet man Annoncen, Anzeigen, Suchen, Praktikantin für Europa?
Initiativbewerbungen. Also ich war dort gemeinsam mit einer Studienkollegin und sie hat es eigentlich gleich gemacht. Die hat einfach an alle Abgeordneten eine Mail geschickt, ich würde gerne bei euch arbeiten. Und halt nachgefragt und gesagt, hey, ich würde gerne kommen. Ich habe mich tatsächlich schon vor der Matura beworben. Und ich gegangen bin aber 2 Jahre später, also man braucht ein bisschen langen Atem manchmal.
Also so ein bisschen wie Kindergartenplatz.
Kinderbetreuungsplatz, ja genau, das ist circa gleich. Den muss man auch schon vor der Geburt beantragen.
Aber wenn du sagst, du hast allen Abgeordneten geschrieben, hast du wirklich allen Abgeordneten geschrieben und wenn jemand von der FPÖ zurückgeschrieben hätte, das gesagt, passt auch?
Ich persönlich nicht. Ich habe einer Kärntner Abgeordneten geschrieben, die ich aus dem Umfeld gekannt habe. Also ich nicht, aber halt sie war eine Kärntnerin. Also das heißt, ich habe nur ihr geschrieben, aber eben diese Freundin hat allen geschrieben. Sie war dann bei den Neos.
Und dann warst du dort im Wohnungssuchen. Brüssel ist teuer, also das muss man sich einmal leisten können als Praktikantin, selbst wenn man was verdient, was ja schon außergewöhnlich ist oder war, ist das ja kein Vermögen. Da muss man über die Runden kommen und dann hat man wahrscheinlich lange Tage, oder?
Ja, also ich habe einmal, weiß ich, dass ich für irgendeinen Bekannten, der hat irgendwie 30 Hemden gehabt und wollte in die Reinigung tragen, habe ich gesagt, was zahlst du in der Reinigung? Hat er gesagt, 5 Euro pro Hemd. Habe ich gesagt, gib sie mir, ich mach's dafür 3 Euro. Also ich war sehr kreativ mit dem Geld verdienen und sparen. Lange Tage, ja, aber man hat ja auch keine Verpflichtungen. Also was ich meine, du bist im Ausland, du hast jetzt weder familiär noch sonst irgendwelche Verpflichtungen. Das heißt, abgesehen von Sport und ein bisschen Freizeit, das hat mich damals nicht so gestresst. Ne?
Okay, und Heimweh hat man ja eher als Kind natürlich normalerweise, aber du wirst dann Freundeskreis gehabt dann schon in Graz. Der ist da abgegangen und hast da gedacht, ein halbes Jahr ist nicht der Rede wert.
Ich habe viel Besuche gekriegt, wirklich viel Besuche gekriegt. Es ist eine Landjugendgruppe dann nach Straßburg auf Besuch gekommen, weil ich war dann nochmal mit in Straßburg und da war die Landjugendgruppe draußen, das war total cool. Es gibt übrigens sehr viele Förderprogramme für Vereine, um einmal das Europaparlament zu besuchen, also vom Sportverein über die Landjugend, über Feuerwehren oder wer auch immer, wenn irgendwer zuhört, der in einem Verein ist, schreibt es einmal an die Abgeordneten, die ermöglichen euch da sicher einiges, da werden auch Reisekosten und so zugeschusst. Ich finde, das ist eine wahnsinnig schöne Initiative, dass ein bisschen die EU näher zu den Leuten kommt und die Leute näher zur EU.
Also es ist für Schulklassen zum Beispiel, gibt es da Programme?
Ja, genau. Am besten, man schreibt einfach die Abgeordneten direkt, die können dann da die allerbesten Infos geben. Und wer eure Abgeordneten sind, das könnt ihr ja googeln.
Und ist ja ganz gut, wenn man das irgendwann einmal weiß, weil die sind ja zuständig für einen. Und freuen sich ja wahrscheinlich auch, wenn sie Post kriegen. Dann warst du ein halbes Jahr in Brüssel. Und bist du da zurückgekommen?
Das war während dem Studium eigentlich sogar. Also teils im Sommer, aber ein halbes Jahr ist halt bekanntlich keine Sommerferien. Und ich habe sogar, ich bin so kreativ geworden, weil ich wollte unbedingt nach Brüssel, aber ich wollte unbedingt weiter mein Studium machen. Und dann habe ich die Professoren ganz, ganz lieb angebettelt, ob ich nicht die Prüfungen unter Aufsicht auf der Botschaft schreiben darf. Dann habe ich die österreichische Botschaft gefragt, ob nicht bei Sennen wer mir eine Prüfungsaufsicht machen kann. Und dann haben die Prüfer von der Uni Graz der Botschaft die Prüfung geschickt und so weiter und so fort, damit ich da bis ich das nebenher machen kann. Genau.
Oh, das ist sehr cool und das zeigt aber natürlich schon auch dein Kommunikationstalent, weil selbst wenn man das nur will, kriegt man es ja nicht automatisch, sondern muss man schon auch hartnäckig sein und entsprechend charmant und freundlich.
Genau, und man darf halt vielleicht nicht die schlechtesten Noten haben.
Und das hilft auch noch.
Ja, also bei jemandem, der eh halbwegs gut dabei ist im Studium, haben sie da eher Hoffnung, dass das gut funktioniert.
Das war noch während des Volkswirtschaftsstudiums. Dann bist du zurückgekommen, hast das abgeschlossen. Den Master wolltest du aus mathematischen Gründen auslassen und bist dann an die Diplomatenakademie, die ja bekanntlich in Wien ist. Wie lange dauert dort die Ausbildung?
2 Jahre, genau. Ist das ein ganz normaler Master?
Ja, das sagt jemanden wie mir wenig. Ich habe noch nie in meinem Leben einen normalen und einen unnormalen Master gemacht. Zeitlich nur ungefähr eine Vorstellung, was das ist. Die 2 Jahre warst du in Wien oder das hast du von Graz aus gemacht?
Nein, ich habe insgesamt 3 Jahre in Wien gelebt. Also ich habe vorher in Wien auch noch gearbeitet, zwischen Bachelor und Master. Ja, nein, die Diplomatische Akademie war total spannend. Es gibt Leute, die dort studieren, die jedes Klischee erfüllen, das man so hat. Also inklusive Diplomateneltern und so weiter. Und es gibt aber auch genauso viele Leute, die Klischees überhaupt nicht erfüllen. Eine ganz liebe Studienkollegin von mir ist immer mit Springerstiefel und Punkrock-T-Shirt in die Vorlesungen gegangen und zwar also in Ordnung. Also und hat noch dazu einen Tiroler Dialekt und ukrainische Großeltern gehabt. Also die hat, da gibt schon einige Leute, die Klischees genauso sprengen.
Also zwischen Erbdiplomatie und Quereinsteigerinnen. Wenn du sagst, das hat dich immer fasziniert, fremde Länder, andere Sprachen, wie viele Sprachen sprichst du denn dann?
Deutsch ist Muttersprache. Ich wäre tatsächlich sogar ein zweisprachiges Gebiet in Kärnten aufgewachsen, also mit Slowenisch. Aber mein Opa war so indoktriniert von der Hitlerjugend damals, dass obwohl seine Muttersprache Slowenisch war, er mit den Kindern dann nur noch Deutsch geredet hat. Das heißt, ich habe selber Slowenisch zwar nicht als lebendige Sprache, aber dann in der Schule gelernt. Englisch, Französisch fließend, Italienisch auch, aber ein bisschen eingerostet schon, da war ich einmal einen Sommer lang. Und dann Spanisch. Ja, das war's.
Ja, das reicht ja. Damit kommt man eigentlich über weite Teile der Welt, kann man sich da durchschlagen und verständigen. Dann war die Diplomatenakademie zu Ende und so wie der Name ja sagt, hat man dann alle Möglichkeiten in den diplomatischen Dienst übernommen zu werden oder einzusteigen oder sie zu bewerben. Das hast du aber nicht gemacht.
Ja, obwohl mich das alles so fasziniert, wäre für mich persönlich der Lebensstil nicht machbar gewesen, weil du musst, wenn du in Österreich in den diplomatischen Dienst gehst, wärst du dann zugeteilt in Länder und du musst alle 4 Jahre Posten wechseln. Das ist in einer Zeit entstanden, als es noch sehr korrupte Diplomatie gab. Das heißt, diese Zwangswechsel waren da, um es sicherzustellen, dass die Leute halt auch nicht korrupt werden, einfach ganz banal gesagt. Mhm. Aber natürlich ist das heute wirklich, ich will da jetzt den Berufsstand, der ist heute total gut aufgestellt, wirklich. Mhm. Das heißt, du musst alle 4 Jahre Land wechseln. Das
aber wann war denn die Zeit, wo die Diplomatie zumindest teilweise so korrupt war, dass man sie wechseln hat lassen müssen? Wie lange ist denn das her? 2 Jahrhunderte, 150 Jahre, 100 Jahre?
Im 20. Jahrhundert wird schon auch noch gewesen sein, aber ich weiß jetzt nicht, wann sie das eingeführt haben mit dieser Wechsel. Aber wirklich, heute ist das total, total streng alles, total gut beobachtet und muss ich auch sagen, da habe ich ein großes Vertrauen in unsere Vertreterinnen und Vertreter wirklich gewonnen durch die Einblicke, die ich gekriegt habe.
Also die russische Botschaft in Wien hat jetzt nicht ganz so einen guten Ruf, aber vielleicht wir sprechen ja von der österreichischen
Diplomatie. Genau, von den österreichischen Vertreterinnen und Vertretern. Genau, und die müssen eben 4 Jahre in einem Land, 4 Jahre im anderen Land und dann wieder 4 Jahre in Österreich, um sozusagen den Heimatbezug nicht zu verlieren. Und das ist halt ein Lebensstil. Da braucht man, wenn man nicht Single sein möchte, Partner, die mitziehen. Und wenn man Kinder haben möchte, ist das natürlich auch nicht ohne. Und das wäre für mich nie in Frage gekommen, weil so sehr mich das fasziniert. Ich bin insofern auch ein verwurzelter Mensch, als dass ich schon wahnsinnig gern. Ich meine, ich bin Kärntnerin und lebe jetzt in Graz, okay. Aber ich möchte eigentlich meinen Lebensmittelpunkt immer in Österreich haben, weil ich einfach meine Familie und auch die Kultur dort so gern habe. Also das war dann der Grund, aber das Gute ist ja, dass die Ausbildung natürlich, also von der Diplomatischen Akademie geht ein Bruchteil in den diplomatischen Dienst. Viele gehen dann in Public Affairs zum Beispiel ab, bei großen Unternehmen, die internationale Beziehungen pflegen. Das könnte jetzt in Graz ganz banal irgendeine AVL sein, die ja natürlich in vielen Ländern Beziehungen hat. Das heißt, da kann man, also man muss jetzt da nicht zwangsläufig ins Ausland ziehen.
Das blüht dir ja vielleicht oder steht dir bevor oder diese Chance eröffnet sich dir vielleicht, weil du ja noch an der Uni bist, aber nicht mehr ewig, weil du in einem dieser Kettenvertragssysteme gefangen bist oder zwar gefangen, aber dann nicht mehr gefangen bist, oder?
Ja, genau. Also ich mache gerade mein Doktorat an der Uni Graz in Umweltsystemwissenschaften und ich bin in einem Projekt angestellt. Das heißt, die Doktoranden an die österreichischen Unis sind meistens entweder im Globalbudget. Das ist dann ein bisschen cooler, weil dann haben sie einen 4-Jahres-Vertrag und in 4 Jahren geht sich die Dissertation meistens ganz gut aus. Ich habe einen 2-jährigen Projektanstellung, was auch sehr, sehr oft der Fall ist. Das heißt aber, noch die 2 Jahre ist aus. Und wenn du Glück hast, gibt es dann Folgeprojekte und wenn du Pech hast, halt nicht. Und bei uns bahnt sich jetzt gerade nichts an. Also das sind sehr, sehr viele, die einfach dann, wenn die Projekte auslaufen, da stehen ohne Vertrag. Und ich habe tatsächlich auch eine Kollegin, die ist Mitte 40 mit einem Kind und die sitzt auf einer 10-Stunden-Stelle bei uns und auf einer 20-Stunden-Stelle an der TU. Die Stelle bei uns läuft jetzt im Juni aus. Die Stelle an der TU ist für 2 Jahre befristet. Es sind auch schwierige Perspektiven. Also
in Wirklichkeit wird ja da, abgesehen vom Menschlichen, sehr viel Fachwissen einfach ungenützt weggeschickt, weil halt die vertragliche Situation so ist, wie sie ist. Dafür gibt es auch Gründe, aber die Gründe sind, ich habe kaum jemanden kennengelernt im akademischen Bereich, und das sind jetzt doch schon etliche Menschen über die letzten 16 Jahre Science Busters, der gesagt hat, dieses System, die Leute befristet anzustellen und dann rauszuschmeißen, das ist so eine gute Idee, das soll man noch ein bisschen länger beibehalten. Also das ist ja offensichtlich wirklich überhaupt keine gute Idee.
Ja, und ich glaube, dass da so viele Talente verloren gehen. Mhm. Also ich kenne viele Leute, die dann in die Privatwirtschaft oder auf andere Forschungsinstitute oder woanders hingehen. Mhm. Ich habe ein bisschen Glück, weil ich eben recht breit aufgestellt bin von meiner Ausbildung. Das heißt, ich mache mir jetzt da mir persönlich nicht so viel Sorgen, aber wenn jetzt tatsächlich vom Bachelor bis zum Doktor nur theoretische Mathematik, oder vielleicht Mathematik ist man auch ganz gut dabei, aber wenn man sehr, sehr spezialisiert ist in einem Fach, mhm, und sich dann darauf verlässt, dass die Uni einen anstellt, das ist also, glaube ich, ein bisschen schwieriger.
Würdest du gerne auf der Uni bleiben oder möchtest du eh wieder woanders hin, weil die anderen Länder so sehr interessieren? Oder, ich meine, momentan bist du gerade schwanger und wenn der Podcast ausgestrahlt wird, dann ist es gar nicht mehr ganz lang und du bist Mutter, dann ist es ja natürlich stationär zu sein deutlich angenehmer.
Genau, also natürlich würde es mich mal total interessieren, wieder nach Brüssel zu gehen oder so. Also, aber ich möchte in nächster Zeit definitiv in Graz bleiben, weil ich einfach ein Netz habe, mhm, und ich finde, ich habe aus vielerlei Erfahrung mit anderen Menschen einfach gehört, wie wichtig so ein Netz ist, wenn man nämlich berufstätig sein will und Kinder haben. Mhm. Und das ist mir schon sehr wichtig. Und ich möchte halt auch meinem Kind einmal Wurzeln und Flügel vermitteln. Und mit Wurzeln fängt man mal ein bisschen an. Und die Flügel kommen dann auch dazu. Das heißt, jetzt sind in den nächsten Jahren definitiv einmal Graz, aber wohin es mich dann verschlagt, das bleibt noch offen. Aber grundsätzlich Uni total gern, wobei wahrscheinlich, wenn ich jetzt in anderen Branchen Erfahrung sammeln würde, wäre das, glaube ich, auch nicht so schlimm.
Wenn du sagst, du bist Doktorandin, dein Dissertationsthema, ist das verständlich? Wie lautet das?
Ich sag's gleich so, wie ich es meistens den Leuten erkläre. Also den formellen Titel merke ich mir eigentlich gar nicht, weil den brauchst du ja nie. Es geht dabei, bei uns geht's drum, also Fliegen ist ja bekanntlicherweise klimaschädlich und um Maßnahmen, die diese Effekte reduzieren könnten. Und wir sind, bei mir in der Forschungsgruppe, schauen wir da nicht die technische Seite an, obwohl die natürlich sehr, sehr wichtig ist und ich sehr froh bin, dass es so viele Ingenieure, Ingenieurinnen, Techniker, Technikerinnen gibt, die sich das anschauen. Das, mhm, heißt, wie man von einer technischen Seite zum Beispiel mit neue Antriebssysteme, mit andere, ich meine, vielleicht, was da in 70, 80, 100 Jahren passiert, das wissen wir ja alles heute noch nicht. Das heißt, ich bin froh, dass es die Forschung gibt. Mhm. Aber wir wissen natürlich gleichzeitig auch, der heutige Stand ist, in den nächsten 10, 20, 30 Jahren ist da nichts zu erwarten, das massenfähig ist. Mhm. Das heißt, auch wenn wir jetzt in 8 Jahren den ersten E-Flieger hätten. Man hat ja eine globale Infrastruktur, die gebaut ist für unsere Kerosinflieger, so wie sie sind. Das heißt, alles, was wir eigentlich in den nächsten 10, 20, 30 Jahren tun können, ist an anderen Hebeln drehen. Also das heißt, die langfristige Sicht sind sicher technische Lösungen, aber bis dahin muss man natürlich an Verhalten und Regulierungen drehen, weil natürlich wir bekanntlicherweise wegen dem Klimawandel haben halt nicht so Zeit bis 2080. Und genau, und was wir eben forschen, wir schauen uns an, einerseits, warum fliegen Menschen, was ist ihnen wichtig dabei und andererseits, welche Maßnahmen kann man machen, um einerseits quasi dazu zu sorgen, dass die Emissionen aus dem Fliegen ein bisschen runtergehen. Andererseits, wir haben ja heute schon so viel über Politik geredet und auch über Proteste, politische Maßnahmen müssen einmal akzeptiert werden. Mhm. Wir leben in einer Demokratie und da braucht man Mehrheiten. Und deshalb ist die Meinung einer Bevölkerung zu Maßnahmen so extrem wichtig. Und das Coole ist, dass die internationale Forschung allgemein für Klimapolitik schon gezeigt hat, dass bei Maßnahmen vor allem 2 Dinge wichtig sind. Das erste ist, dass sie effektiv ist, mhm, was ein bisschen eine Non-Net-Aussage ist. Eine uneffiziente Maßnahme wollen die meisten Leute nicht. und dass sie fair ist. Mhm. Und da gehen wir jetzt ins Detail. Das heißt, ich habe in meiner Dissertation zum Beispiel mit einer Kollegin ganz eine coole Studie zu, da haben wir Fokusgruppen gemacht und da haben wir mit den Leuten wirklich geredet, warum findet ihr Maßnahme X fair, warum findet ihr sie unfair, welche Aspekte bedenkt ihr da dabei? Mhm. Und da gibt es was Spannendes, das möchte man zuerst gar nicht meinen, nämlich, dass den Menschen die gesellschaftliche Fairness, die soziale Gerechtigkeit, wichtiger ist als die persönliche. Das heißt, und das zieht sich aber durch die internationalen Studienergebnisse, das ist jetzt nicht nur bei unseren Fokusgruppen rausgekommen, sondern das heißt, dass oft finden Menschen zum Beispiel eine Maßnahme für sie persönlich fair. Sprechen wir jetzt zum Beispiel über Flugticketsteuer, dann würde ich, wenn ich die aus meiner Warte fair finde, weil ich sage, okay, das bedeutet, Fliegen wird etwas teurer. Ich kann mir natürlich dann, wenn es mir wirklich ein Herzenswunsch ist, einmal in meinem ganzen Leben nach Amerika zu fliegen, kann ich mir das dann trotzdem leisten. Aber es führt vielleicht dazu, dass ich mir bei so kleinen Wochenendtrips dreimal überlege, ob ich wirklich das Ticket kaufe. Dann finde ich das für mich persönlich fair. Mhm. Aber tatsächlich ist den Menschen, auch wenn sie diese Dinge für sich persönlich fair finden, trotzdem wichtiger, ob sie gesellschaftlich fair sind. Mhm. Und die gesellschaftliche Fairness ist natürlich immer ein bisschen schwierig bei solchen Maßnahmen, vor allem wenn sie halt ökonomisch sind, das heißt, wenn sie finanzielle Aspekte haben.
Also wenn die Menschen Sachen sowieso leisten können, egal wie hoch die Steuer für einen Großteil der Bevölkerung ist, dann ist ja Fairness schwer herzustellen. Also wie reagieren die Leute dann darauf? Weil es ist ja ein großes Thema und offensichtlich ökologisch wirklich ein großes Thema, dass gar nicht so viele, aber doch eine nennenswerte Anzahl an Menschen mit Privatjets in der Gegend herumfliegt, die einen sehr hohen Treibhausgasausstoß haben. Das ist ja quasi, wenn man seinen Kindern ein Paradebeispiel für mangelnde Fairness bringen möchte, wäre das eins.
Ja, genau. Das Thema Privatjets ist leider ein bisschen unterforscht, weil man dazu schwierig an Zahlen gelangt. Mhm. Da gibt es keine Statistiken oder so dazu öffentlicher, also weil zu den Flugzahlen von Österreich und von anderen Ländern, da kriegt man ja von der Statistik Austria schnell mal Zahlen und deshalb ist es ein sehr unterforschtes Thema. Das ist natürlich ein großer Hebel, wo man viel machen kann, aber gesellschaftliche Fairness bedeutet auch, dass in einer Gesellschaft, also Menschen, das hat sich auch gezeigt in den Studien, dass Menschen Maßnahmen viel mehr akzeptieren, wenn sie vor allem in Paketen vorkommen, die verschiedene Bevölkerungsgruppen betreffen. Das heißt, jeder kennt von uns die Gelbwestenbewegung in Frankreich 2018, entstanden als Folge von einer Steuer auf Diesel und Benzin. Und das hat halt nur, natürlich, Frankreich, der Fall war komplexer, in Frankreich haben sie andere Protestkultur, das klammern wir mal ganz kurz aus, aber das war eine Maßnahme, die hat dann halt nur die autofahrende Bevölkerung getroffen und halt eben vor allem die sich schwer leisten haben können. Und dadurch war sie unfassbar unbeliebt und hat natürlich wegen den Orgenprotesten dann sogar zurückgenommen werden müssen. Und was aber viel, viel besser ist, wenn man sich Maßnahmenpakete anschaut, die gleichzeitig mehrere Bereiche adressieren, um den Leuten zu zeigen, hey, das ist jetzt ein gesamtgesellschaftlicher Kraftakt, den wir da machen. Und Klimaschutz und Umweltschutz ist halt so, es ist ein gesamtgesellschaftlicher Kraftakt. Und deshalb finde ich gerade auch beim Thema Fliegen, natürlich müssen wir uns anschauen, was da bei Privatjets passiert und ob man da regulieren kann. Das allein wird aber natürlich auch nicht ausreichen. Und es ist vor allem wichtig, dass man da ein Signal sendet, dass man sich nicht ein Sündenbockgrüppchen raussucht, sondern dass man sich halt anschaut, wer kann alles beitragen. Und es gibt auch bei Leuten, die ganz reguläre Linienflüge nehmen, große Vielflieger. Also Und das heißt, also eine Möglichkeit, wie man Maßnahmen fairer gestalten kann, ist eben, wenn man sie breit aufstellt. Eben, was wir schon angesprochen haben, ist, dass gerade Maßnahmen, die finanzielle Auswirkungen haben, von der Fairness her insofern schwierige Aspekte haben, als dass es natürlich Menschen mit geringem Einkommen am meisten trifft. Mhm. Da kann man sich dann überlegen, dass man verschiedene Ausgestaltungsmöglichkeiten macht. Wir kennen sie ja in Österreich, haben wir ja seit ein paar Jahren die CO2-Steuer, wo die ja kostenneutral ist. Das heißt, da wird das Geld, was man einnimmt mit der CO2-Steuer, die ja auch Menschen mit geringem Einkommen belastet, wird pro Kopf rückverteilt. Da ist es in dem österreichischen Fall so, dass man pro Kopf den gleichen Betrag bekommt. Es gibt aber noch eine Staffelung, je nachdem, ob man am Land oder in der Stadt lebt, weil Menschen am Land halt eher auf Autos angewiesen sind. Und Das ist eine Möglichkeit, Dinge fairer zu machen. Natürlich kann man sich ja überlegen, verwendet man die Einnahmen von einer Steuer so, dass sie vor allem vulnerable Gruppen helfen? Da kann man sich überlegen, unterstützt man zum Beispiel? Man kann sagen, man führt einerseits auch Flugticketsteuer ein und parallel dazu tut man die Einkommensteuer auf die geringste Einkommensklasse zum Beispiel reduzieren. Mhm. Das heißt, man hilft dann mit den Menschen mit den geringsten Einkommen. Das heißt, man kann halt sich überlegen, hilft man parallel, wenn man woanders eine Steuerlast für die Menschen schafft, dass man dann den Menschen mit geringen Einkommen hilft. Aber man kann sich natürlich auch überlegen, dass man parallel zu einer Steuer auch regulatorische Maßnahmen macht. Was sind regulatorische Maßnahmen? Das sind Verbote oder Auflagen. Und es klingt jetzt mal nicht so sexy, aber tatsächlich hat auch da die Forschung gezeigt, international durch die Bank, dass Menschen regulatorische Maßnahmen, also Verbote und Auflagen, lieber haben als ökonomische, weil sie auch fairer finden, weil sie ja alle betreffen. Das heißt, obwohl zum Beispiel das Verbrennermotor-Neuzulassungsverbot, das ja in der EU ab 2035 eingeführt wird, zu heißen Diskussionen geführt hat, ist es trotzdem eine Maßnahme, die bei den Menschen beliebter ist, als wenn man jetzt nur den Preis auf Diesel und Benzin oder so teurer macht, weil es alle gleich betrifft. Das heißt, das ist schon was für die Menschen wichtig ist, dass es, also der Fairness-Aspekt, okay, es betrifft jetzt alle gleich. Und es hat vor allem nicht so diese in erster Linie diese negativen Auswirkungen auf Menschen mit geringem Einkommen. Es kommt auf die Es ist nicht eine Maßnahme per se fair oder unfair oder eine Maßnahme per se schlecht akzeptiert oder nicht, sondern man kann Maßnahmen so gestalten, dass sie fair gemacht werden. Man kann schauen, dass vulnerable Gruppen da unterstützt werden. Man kann schauen, dass man Pakete macht. Man kann aber schauen, dass man parallel als Staat selbst Maßnahmen trifft. Das heißt, wenn jetzt einerseits sage, okay, für eine Flugticketabgabe ein, die Menschen das Fliegen vielleicht teurer macht, dann könnte der Staat sagen, okay, parallel führen wir aber auch ein neues Programm ein, bei dem evaluiert wird, wie viele Flüge von Staatsangestellten oder so tatsächlich sinnvoll sind. Das heißt nicht, dass, also die sind ja teilweise extrem wichtig, also dass wir unsere Diplomaten in die ganze Welt schicken, ist ja sehr, sehr wichtig. Aber man kann ja einfach mal evaluieren und man kann sagen, als Staat parallel, okay, wir schauen uns an, können wir was einsparen bei den öffentlichen Betrieben, was die Flüge angeht. Und so kann man halt eben der Gesellschaft vermitteln, okay, das ist jetzt ein gemeinsamer Kraftakt, den wir da betreiben. Man kann auch parallel Maßnahmen einführen, die die Industrie und die Wirtschaft betreffen, um sozusagen eben zu zeigen, dass es alle betrifft. Aber es ist ein komplexes Thema, ja.
Das heißt, dieser alte Witz vom Leo Lukas, wo du bist, möchte auch ich sein und wenn es mir wehtut, soll es auch dir wehtun. Das bringt die Leute zum Klimaschutz.
Es bringt die Leute auf alle Fälle dazu, dass sie nicht das Gefühl haben, dass nur sie der Sündenbock sind. Genau.
Bevor wir noch zu einem Projekt kommen, das du leidenschaftlich betreibst und auch erfolgreich, nämlich deinen YouTube-Kanal, noch ganz kurz zu dem, was du jetzt erzählt hast, dass wenn man ein faires Regulativ einführt, dass die Menschen dann dafür sind, wenn es alle trifft, das wäre ja prototypisch das Tempolimit, das aber nach wie vor, hat zumindest die Barbara Lahr vor einigen Wochen erzählt bei uns im Podcast, keine breite Mehrheit findet. Da sind die Leute ja offensichtlich nicht so dafür, obwohl das sinnvoll wäre, nachhaltig, es überleben mehr Menschen, es werden weniger Menschen krank, es wird viel Treibhausgas eingespart werden, also es hat eigentlich nur Vorteile, aber trotzdem wird es weder eingeführt, noch breit gefordert, noch breit befürwortet.
Da kommen wir zu einem weiteren wichtigen Punkt, nämlich zur Kommunikation. Und das ist so maßgeblich im Klimaschutzbereich und in der Klimapolitik, in der Gesetzgebung in dem Bereich, weil viele Menschen haben einfach A, ein mangelndes Wissen oder B, noch schlimmer sind, da werden falsche Informationen untergejubelt. Und das ist das, was ich ganz am Anfang kurz gesagt habe, nämlich, dass Menschen Maßnahmen eher akzeptieren, wenn sie als effektiv empfinden. Mhm. Wo ich gesagt habe, ja, nona nicht. Ja, aber genau das ist der Punkt. Es gibt nämlich natürlich gerade beim Tempolimit, wird Land ein, Land aus, gibt es halt Leute, die sagen, ja, das ist völlig sinnlos. Mhm. Und wenn mir von allen Seiten, jetzt ich bin eine normale Bürgerin, und wenn mir von allen Seiten eingebläut wird, das ist ja sinnlos, Ja, natürlich bin ich da dagegen.
Also, ja, aber das kann man ja ausprobieren. Also genau. Man kann ja selber, wenn man Auto fahren kann, wenn man einen Führerschein hat, kann man, und wenn man ab und zu Strecken hat, die man fahren muss, die man nicht nur zum Spaß fährt, aber selbst wenn man sie nur zum Spaß führe, könnte man ausprobieren, wenn man nur 100 fährt, ist es weniger anstrengend, man verbraucht viel weniger Treibstoff und ist deutlich ungefährlicher. Also das kann man ja ausprobieren, da braucht man nicht auf die Leute hören, die sagen, es ist sinnlos.
Ja genau, nur was natürlich die Frage, ob es jetzt dann quasi über Gesamtösterreich gemessen einen großen Effekt hätte oder nicht, das kann eine Einzelperson meistens jetzt nicht so gut einschätzen. Da muss man sich ein bisschen auf Expertinnen und Experten verlassen, die Verkehrsberechnungen machen oder beim Wirtschaftsforschungsinstitut in Österreich gibt es ja immer wieder Berechnungen dazu. Das heißt, da ob halt quasi das dann in der Masse für ganz Österreich tatsächlich einen großen Wirkeffekt hat, der erwiesen ist, aber da passiert dann, glaube ich, die Misskommunikation. Und deshalb ist eben es so, deshalb finde ich es so wichtig, dass wir in der Klimaforschung alle unsere Forschung nach außen tragen, weil ich einfach das im persönlichen Bereich so gut kenne, wenn ich jemandem erzähle, was ich eigentlich mache oder wenn ich mit Leuten drüber rede, gerade auch bei der CO2-Steuer. Als die damals eingeführt worden ist, haben ja sau viele Leute gesagt, ja, das bringt ja nichts. Und wenn ich der Überzeugung bin, das ist sinnlos, ja, dann werde ich nicht unbedingt dafür sein. Aber natürlich hat eben auch hier die Forschung gezeigt, dass es eben effektiv ist. Und das müssen wir ganz klar kommunizieren, dass wir Daten haben und Zahlen haben, die uns zeigen, dass die Dinge effektiv sind. Und mit der Info müssen wir gegenhalten, gegen die ganze falsche Information, die da auch verbreitet wird.
Die aber teilweise ja von der Regierungsbank kommt. Was macht man denn dann? Also man kann ja jetzt sagen, der Bundeskanzler stellt sich hin, sagt Autoland, Untergangsirrsinn, wir müssen das Verbrennerverbot wieder abschaffen. Das ist ja nicht irgendwer. Da kann man schon sagen, das ist Nonsens und das macht er aus parteipolitischen Überlegungen. So dumm ist er nicht, wie das, was er sagt. Mhm. Aber das ist ja auch kein Kommunikationsbeitrag, der für mehr sozialen Frieden sorgt und für mehr Aufklärung.
Ja.
Und deshalb hast du ja unter anderem deinen YouTube-Kanal gestartet. Offensichtlich entnehme ich zumindest oder extrapoliere jetzt, also rechne ich hoch, aufgrund von Gesprächen, die du privat geführt hast, wo du da gedacht hast, die Menschen wissen was nicht, aber nicht aus Bösartigkeit lehnen sie was ab, sondern weil die Information fehlt und weil sie auch nicht so an die Information gelangen können, dass sie sie ja annehmen wollen, weil sie offensichtlich sehr wichtig ist. Es klingt immer so hochnäsig, aber es beschreibt es ganz gut, den Menschen, und das trifft ja auch für mich zu, insofern kann man es ja sagen, den Menschen das Gefühl zu geben, sie sind selber auf was draufgekommen, aber wenn es nicht so ist, dann ist ja Veränderung wesentlich wahrscheinlicher, oder?
Ja, total. Und ich finde, das Wichtige ist, da auf Augenhöhe zu sein. Das heißt, was ich mir bei meinen Videos immer vorgenommen habe, ist, dass ich mir einfach überlege, was sind die Fragen, die sich die Leute stellen. Und dann beantworte ich die auch auf Augenhöhe. Das heißt, ich habe zum Beispiel ein Video über einen Klimawandel gemacht, einfach nur ein ganz basic, so mit den klassischen Fragen, die sich die Leute stellen, die aber, wenn man da kein Fachwissen dazu hat, total plausibel sind. Also zum Beispiel auch dieses, ja, aber es bringt doch nichts, wenn Österreich was macht, während in China und die USA und alle anderen weiter verschmutzen. Wenn man jetzt da keine Fakten dazu hat, dann denkt man sich einmal, ist ja grundsätzlich plausibel. Und das ist einmal das, was ich mir so vorgenommen habe, da auf Augenhöhe zu gehen und nicht zu sagen, ach, du bist ja ein Depp, weil du das sagst. Die Frage per se ist falsch, weil genau das vergrault ja die Leute. Und dann setzt man sich hin und denkt sich, was steckt da wirklich dahinter? Und dann schaut man sich die Forschung dazu an, die Zahlen, die Fakten und dann kann man das beantworten. Aber eben von einer Position heraus, wo man das grundsätzlich wertschätzt, weil, das ist ja das Coole, ich weiß nicht, wo ich das einmal aufgeschnappt habe, aber jemand, der, also ein Zweifler ist ja einmal grundsätzlich jemand, der sich mit etwas auseinandersetzt. Das heißt, wenn du einen Zweifler erwischt, dann hast du ja schon einmal jemanden, der sich Gedanken zu einem Thema hat. Und genau die sind eigentlich die spannenden Leute, weil die machen sich schon mal Gedanken dazu und genau dort kannst du sie dann abholen. Und dann kannst du das umwandeln, diese Zweifeln eben in Neugier.
Und das ist das, was du auf Lydia, wie sprichst du das denn aus? Auf Englisch würde man es Lydia aussprechen, aber du sagst wahrscheinlich Lydia Explains, oder?
Ja, genau, das ist ein bisschen...
Der Hybrid.
Ja, genau. Das ist ja bei uns nicht so unüblich. In Österreich, dem einzigen Land, wo das Wort Homeoffice existiert, das es im englischen Sprachgebrauch ja gar nicht gibt.
Ich glaube schon, Homeoffice ist, glaube ich, das Außenministerium oder das Heimatministerium.
Hey, genau,
das Heimatministerium
in den aber USA. Halt nicht fürs Daheimarbeiten. Ja, genau. Also wir mögen das ja gern irgendwo englische Wörter reinzustreuen. Genau. Und das hat mir einfach, das liegt mir so am Herzen, dass ich den Menschen einfach, weil jeder von uns trifft seine Entscheidungen und jeder von uns hat so viel Macht in dem, dass er konsumiert und in dem, dass er wählt und in dem, dass er Zeitung liest. Mhm. Und wenn man aber ein bisschen informierter ist über die Dinge, da können die Leute nämlich eine informierte Entscheidung treffen. Und das ist mir auch so wichtig bei meinen Dingen. Ich zeige ihnen, was hat die Forschung, welche Fakten wozu, aber auch, wo sind die Grenzen. Das heißt, bei gewissen Punkten kann man sagen, die und die Forschung haben wir, aber was jetzt deine Bewertung ist, beziehungsweise was deine Prioritäten sind, das ist natürlich ein subjektives Thema. Gerade eben, weil wir vorher geredet haben über eben Steuern zum Klimaschutz und vulnerable Gruppen und dergleichen. Da kann man sagen, ja, man gestaltet die Steuern im Idealfall so, dass man möglichst wenig Leute hat, die irgendwie Nachteile davon haben oder so, oder gerade die Schwächsten in der Gesellschaft, dass die geschützt sind. Gell? Aber manchmal werden halt Dinge in der Realpolitik nicht so perfekt ausgestaltet, weil es einfach kompliziert ist. Und du kannst jetzt nicht von jedem die Flugdaten über die letzten 10 Jahre noch verfolgen, da hat man datenschutzrechtlich ein Problem. Das heißt, manchmal muss man Kompromisse finden und da hat man zu einem gewissen Grad Fakten aus der Forschung und aus den Statistiken und ab einem gewissen Punkt gibt es halt von Menschen einfach auch ein Weltbild, das da reinfällt. Und das möchte ich aber den Leuten lassen. Ich möchte ihnen die Fakten an die Hand geben und dann können sie anhand von dem ihre Entscheidung treffen.
Es ist aber so, Menschen, die ihre Informationen aus einer Telegram-Gruppe kriegen oder gibt Fernsehsender, die behaupten, sie seien Teil der freien Presse. Formal sind sie schon, halt ganz am rechten Rand zum Beispiel. Oder Menschen, die daher ihre Informationen bekommen, die behaupten ja auch oft, dass sie gut informiert sind und auf Basis dieser Fakten, die halt der ehemalige und hoffentlich nicht kommende US-Präsident alternative Fakten nennen hat lassen von einer seiner Mitarbeiterinnen, die erfüllen ja alle Parameter, die du gerade aufgezählt hast. Sie informieren sie lesen Dinge und dann entscheiden sie, aber halt auf komplett verqueren Grundlagen.
Ja, und da kommt für mich eben die Diskussion so ins Spiel und die Demokratie. Und deshalb ich mache zwar eben den YouTube-Kanal und Instagram-Reels, wo ich natürlich alle herzlich einlade, dass sie sich das gerne anschauen. Das verlinkt man vielleicht irgendwo.
Aber wir können es jetzt auch sagen. Also das ist Lydia Explains, heißt der YouTube-Kanal und der Instagram-Kanal vermutlich auch.
Genau, ja. Das kann man einfach so suchen. Und da mache ich halt Videos, Erklärvideos, aber Gott sei Dank ist es mittlerweile auch so, dass ich sehr oft eingeladen wird von verschiedenen Vereinen oder an verschiedenen Talks, dass ich mich mit den Leuten austausche, weil einerseits, ja, die Informationen sind wichtig, aber wie wir wissen, es gibt so viel Fehlinformationen und die Leute glauben, sie informieren sich, aber natürlich wird es ihnen oft Falsches gesagt. Und da ist eben die Diskussion und der Austausch so wichtig, weil da kann man dann die eigenen Informationen und Glaubenssätze auch hinterfragen, wenn man sich austauscht und diskutiert und debattiert. Und deshalb ist ja unsere Demokratie so wichtig und deshalb brenne ich ja so für das. Ich finde das ja so schön. Jedes Mal, wenn Europawahl ist, wird über Europa debattiert. Natürlich gibt's da Streit und Fehlmeinungen und hin und her, aber es wird debattiert, es wird gesprochen und deshalb, das ist ja das, was ich eben am Anfang gesagt habe, solange man sich noch offen genug ist, dass man einmal sich in eine Runde begibt, wo man weiß, oh, jeder sind Leute mit einer anderen Meinung und sich das dann trotzdem traut. Und dann, und das war ich auch selber, die eigenen Sachen, natürlich, weil man hat Überzeugungen, die kann man vertreten, aber trotzdem auch so flexibel sein, um zu sagen, okay, du hast ein gutes Argument, ich nehme mir das vielleicht mit, suche mir noch mehr Informationen dazu und hinterfrage an meine eigenen Einstellungen. Weil ich habe oft auch meine Meinung schon geändert. Und ich finde, das sollte auch bei uns in der Gesellschaft, eigentlich wäre das eine wunderbare Tugend, wenn ich mich hinstelle und sage, hey Leute, ich habe meine Meinung geändert. Das ist bei uns total schlecht angesehen, aber eigentlich ist das, das zeigt doch von so viel Offenheit, von so viel Reflexion, wenn ich einmal meine Meinung zu was ändern kann. Mhm. Also das ist, finde ich, etwas, da könnte man noch alle ein bisschen üben uns darin und das auch viel mehr honorieren, wenn jemand sagt, ich habe früher, vor 3 Jahren oder so, nach bestem Wissen und Gewissen Sache X geglaubt. Aber inzwischen gibt es neue Informationen, inzwischen habe ich neue Perspektiven kennengelernt. Deshalb habe ich jetzt Meinung Y.
Aber auch das trifft wieder auf Querdenker und Querdenkerinnen, wenn man ihnen diesen Titel zuerkennen möchte, diesen Popstar-Namen, der das natürlich alles viel harmloser macht, als es in Wirklichkeit ist, trifft ja auf die auch zu. Da gibt es jede Menge Menschen, die sagen, vor Jahren, vor Monaten war ich noch Systemling, ein Schlafschaf, aber ich habe neue Informationen und jetzt habe ich meine Meinung geändert. Das ist ja noch nicht grundlegend was Positives.
Ja, aber der ist ja im Normalfall total abgeschottet von einer Debatte mit anderen Denkenden. Also
da muss man schon dieses wissenschaftliche System an ein Problem heranzugehen zugrunde legen, dass man alle Meinungen einhält und die Fakten respektiert.
Naja, oder man lebt in einer Familie oder in einem Verein oder in einer Nachbarschaft. Also ganz ehrlich, also was ich innerhalb meiner eigenen Familie Debatten und auch politische Debatten geführt habe, weil halt Leute sind, die anders denken oder immer eben in einem Verein, in einer Nachbarschaft, man kommt in Kontakt mit Menschen. Und solange man sich halt nicht so abschottet, dass man sagt, ich rede jetzt nur noch mit Leuten, die gleich denken wie ich und oh mein Gott, da ist doch wer, der sagt XY, deshalb gehe ich auf die andere Straßenseite, wenn ich den sehe. Also das ist eben der Knackpunkt, gerade auch bei Leuten, die total jetzt in Verschwörungstheorien absinken oder so, die sind ja oft unfassbar isoliert. Mhm. Und gerade die schotten sich auch oft von der eigenen Familie ab, weil eigentlich hat beinahe jeder von uns in der Familie Menschen, die anders, also wir sind halt divers, ja. Und wenn man mal ein bisschen in die weitere Familie geht, findet man sicher ein paar Leute, die diametral anders wollen oder denken als man selber. Mhm. Und solange man sich da nicht abschottet und eben noch bereit ist, und das ist, glaube ich, eben der Knackpunkt, wo die Leute verloren gehen, wo die Leute dann komplett absinken in falsche Informationen, in Verschwörungstheorien und dergleichen, wenn sie sich da wirklich zumachen. Weil klar kann ich jetzt dann auf Instagram Lydia Explains folgen und die Videos schauen, aber ich muss doch parallel bitte noch Zeitung lesen, ich muss doch parallel bitte noch Ö1 suchen, Ö3, was auch immer. Also das heißt ja nicht... Ich finde Social Media so eine coole Chance, sich Informationen in einer cool aufbereiteten Format zu holen. Mhm. Also ich selber finde das auch total cool. Da kann man zum Beispiel sagen, hey, jetzt ist bald Wahl. Ich folge einfach mal allen Spitzenkandidaten und schaue, was sie sagen. Aber logischerweise muss ich da doch noch bitte Zeitung lesen, debattieren. Ich muss noch mehr Talks anhören. Ich muss noch Radio hören. Also das ist immer nur ergänzend. Und da, das ist ja dann selbst schon ein kleiner Faktencheck.
Damit sind wir am Ende von Ausgabe 81 des Science Busters Podcasts mit einem flammenden Appell, sich doch mit der Welt, wie sie uns zur Verfügung steht, zu beschäftigen, weil es ist ja auch ein Riesenluxus. Und wenn man dann fertig ist, sie politisch zu bilden, kann man sie humoristisch oder wissenschaftlich weiterbilden mit den Science Busters, deren Parteienverkehre wir immer gern am Ende noch im Rahmen der Tipps und Verkündigungen ankündigen, und die Live-Show biegt in die Sommerpause ab. Also Live-Auftritte im Theater gibt's erst wieder nach dem Sommer. Die aktuelle Show, Planet B, spielen wir noch eine Zeit lang, unter anderem das nächste Mal am 14. September im Theater im Park, am 17.11. in Graz in der Listhalle, am 18.11. in Berlin in den Wühlmeisen und am 24.11. wieder im Stadtsaal in Wien. Unsere Show Science Busters for Kids gibt's auch digital im ORF-Player, aber auch analog zum selber hingehen und uns zuschauen, in dem Fall Martin Moder und mir, am 14. September im Theater im Park in Wien, am 29. August im Augusteum in Korneuburg, am 14. September im Theater im Park in Wien und am 24.11. im Stadtsaal Wien. Und wer gut aufgepasst hat, merkt, wir spielen gern tagsüber für die Kinder und am Abend dann für die Erwachsenen.
Termine bis Jahresende gibt es schon online. Und am 31.12. gibt es sogar eine Silvestervorstellung im Stadtsaal Wien, also die letzte dann für 2024.
Im September zeichnen wir neue TV-Shows an der Uni Graz auf, gar nicht mehr so weit hin, denn im November kommen wir dann, um den zweiten Block der neuen Staffel auch an der Uni Graz aufzunehmen.
Weitere Infos und Tickets findet ihr unter sciencebusters.at.
Danke an die TU Wien und die Uni Graz, die Produktion des Podcasts unterstützen. Danke fürs Zuhören, Streamen, Downloaden, Abonnieren, Bewerten, Empfehlen, Besteuern, Diplomieren, Schlachten und was man sonst noch alles mit einem Podcast anstellen kann. Danke Lydia Maria Linhardt für die üppigen Auskünfte. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, habe die Ehre.
Papa.